Ich lese die Lesung aus Lukas 22, die Verse 31 bis 34 und 39 bis 46. Zu Petrus gewandt sagte Jesus: Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, fuhr Petrus auf, ich bin jederzeit bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar für dich zu sterben. Doch Petrus erwiderte: Petrus, ich sage dir, noch ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Nach dem Festmahl verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und betete: Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er dann zu seinen Jüngern zurückkehrte, schliefen sie, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus rüttelte sie wach. Wie könnt ihr jetzt nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widersteht. Wir hören jetzt die Predigt von unserem Pastor.
Krisenmodus, das ist der erste Punkt heute Morgen, über den wir nachdenken wollen, Krisenmodus. Schon im Normalfall ist es ja so, dass wir mit den verschiedenen Lebensbereichen jonglieren. Da gibt es die Arbeit, da gibt es unseren Besitz, unsere Wohnung, unseren Garten, unser Auto. Da gibt es Beziehungen zu unserem Partner, zu den Kindern, zu Freunden, zu Nachbarn, zu Arbeitskollegen. Da gibt es die Gesundheit. Bei dem einen oder anderen kommt Krankheit dazu oder man wird älter und spürt irgendwo ein Zwicken. Versorgung. Wir müssen Versicherungen abschließen, wir müssen Rechnungen bezahlen, wir müssen die Wohnung aufräumen und so weiter, einkaufen gehen. Und ja, wir jonglieren im Normalfall schon mit all diesen verschiedenen Bereichen. Jeder dieser Bereiche verlangt mal mehr oder mal weniger Aufmerksamkeit. Manchmal kann es sein, dass in irgendeinem Bereich plötzlich ja, die Lampen angehen und wir müssen schnell dahin und irgendetwas regeln und dann auf einmal blinkt ein anderer Bereich auf und wir versuchen dort, ja wie die Feuerwehr, das zu tun, was gerade nötig ist, um diesen Bereich wieder in die Balance zu bekommen. Und wir sind eben mittendrin, versuchen alles im Griff zu behalten, versuchen, könnte man sagen, irgendwie die Krone aufzubehalten, ja, dass wir doch Herr all dieser Lebensbereiche sind. Und nun ist es ja so, dass eine Krise wie so eine Überschrift dazugekommen ist. Eine Krise, die letztendlich sämtliche Lebensbereiche auch durchdringt. Und ich war ganz erstaunt, als mir vor ein paar Tagen die Wortbedeutung von Corona eingefallen ist oder aufgefallen ist. Corona heißt ja nichts anderes wie Krone. Das liegt daran, 1960, als man das erste Mal diesen Virusstamm entdeckte, da merkte man unter dem Mikroskop, er hat die Form, dieses Virus hat die Form einer Krone. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, als hätten wir dieser Krise die Krone aufgesetzt. Oder vielleicht hat diese Krise sich auch selbst die Krone genommen und sie sich aufgesetzt. Klar ist, das ist das alles bestimmende Thema im Moment. Krisenmodus. Und die Frage ist doch, wie bekommen wir eigentlich die Krone zurück? Jesus wusste, dass Judas, einer seiner Freunde, gerade unterwegs war, in diesem Augenblick, um ihn zu verraten. Jesus wusste, dass bald alle seine Freunde weglaufen würden. Und sogar der Streitbarste unter ihnen, Petrus, er würde behaupten, mehr als einmal behaupten, Jesus, den kenne ich gar nicht. Jesus spürte die verschiedenen Erwartungen. Da gab es die Erwartung der großen Masse. Die wollten einen Wunderkönig. Die wollten jemanden, der die Römer aus dem Land vertreibt. Die wollten jemanden, der ihnen Brot spendet, der sie versorgt. Dann gab es die Erwartungen seiner Feinde. Die Erwartung lautete, halt einfach die Klappe und verschwinde. Und dann gab es auch noch die Erwartungen seiner Freunde. Und die Erwartung lautete, richte doch jetzt mal sichtbar und in voller Größe und Herrlichkeit Gottes Reich auf. Und hinter vorgehaltener Hand, besorg uns einen Ehrenplatz in diesem Reich. So viele verschiedene Erwartungen, die eben auf Jesus einstürmten, so wie das bei uns im Leben auch immer wieder ist, wo ja wir in verschiedene Richtungen gezogen werden, mit verschiedensten Erwartungen aus den verschiedensten Bereichen konfrontiert sind. Und Jesus kannte dazu auch seinen Auftrag. Und der nächste Schritt in diesem Auftrag, der würde ihm unsägliches Leid und Schmerzen und den Tod bringen. Und die Angst greift nach Jesus. Wir lesen davon in unserem Text. Wir können es mitlesen. Jesus litt Todesängste. Krisenmodus. Die Jünger hatten die aufgedrehte Menge noch vor Augen, als Jesus am Palmsonntag in Jerusalem einzog. Hosianna hatte sie gerufen, diese Menge. Wenig später hatte Jesus im Tempel voller Zorn ein totales Chaos angerichtet. Er hatte aus Stricken eine Peitsche geknüpft und hatte alle Händler und alle Bauernfänger mit ihren Ständen vor sich hergetrieben. Und da liefen jetzt Ochsen und Lämmer und Menschen durcheinander und Tauben flatterten umher und das Geld kullerte über den Boden. Und Jesus schrie, ihr habt aus dem Haus meines Vaters, aus dem Haus des Gebetes, habt ihr einen Jahrmarkt, habt ihr eine Markthalle gemacht. Und in dem Moment war die Stimmung gekippt. Und aus dem Hosianna war schon ein Murren geworden. Und dann hatten sie in dem total überfüllten Jerusalem, das war so ähnlich Passafestzeit in Jerusalem, das war so ähnlich wie Oktoberfestzeit in München. Man kriegte kaum noch irgendwo ein Bett. Man trat sich permanent gegenseitig auf die Füße und trotzdem hatten sie tatsächlich noch einen Gemeinschaftsraum zum Feiern gefunden. Und plötzlich sprach Jesus von Verrat. Er sprach von Leid. Er sprach von seinem bevorstehenden Tod. Und in dem Kopf der Jünger, da drehte sich alles durcheinander. Sie spürten, dass da was Dunkles heraufzog. Und Angst nistete sich in ihren Herzen ein. Und diese Angst wird sich wenig später Bahn brechen. Wir lesen davon in Matthäus 26, da heißt es, entsetzt verließen ihn alle Jünger und flohen. Krisenmodus. Unser Predigttext startet im Vers 31. Und da sagt Jesus zu Petrus: Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Wörtlich steht da, um euch hin und her zu werfen, so als würde man den Weizen von einem Sieb ins andere werfen und nur das, was wirklich zählt, bleibt irgendwie noch übrig. Hin und her werfen, ein anderes Wort für Satan in der Bibel ist Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Und dieser Diabolos hat ganz verschiedene Stilmittel, um Menschen von dem Wesentlichen abzulenken. Und eins dieser Mittel trägt den Namen Angst. Angst. Auf die Krise setzt er die Angst. Wie ein Nebel. Nicht greifbar. Undurchdringlich. Und alles wirbelt umeinander. Und diese Angst versucht bei Jesus, versucht bei den Jüngern und auch heute bei uns Raum zu nehmen. Und der Leitsatz für diesen Gottesdienst, heute ist es eine Frage, eine Leitfrage. Die Leitfrage heute, wo ich hoffe, dass du die mitnehmen kannst in deine Woche und dass die immer mal wieder aufpoppt in dir, das ist die Frage, wer hat die Krone auf? Wer hat die Krone auf? Krisenmodus. Und wie holt Jesus sich eigentlich dann die Krone zurück? Das ist der zweite Punkt. Stille. Im Moment ist es ja so, alle Sportvereine sind zu, Fitnessstudio zu, also wird jeder irgendwo selbst kreativ oder viele, ich sehe das bei unseren Kindern, die fangen auch an zu joggen und man muss sich ja irgendwie bewegen, was tun. Also wir merken, wir brauchen eine Fitness für den Körper, ganz klar in dieser Zeit. Bodybuilding. Aber gibt es eigentlich auch sowas wie Soulbuilding? Eine Fitness für meine Seele, wie halte ich meine Seele fit? Stille. Vers 39, da heißt es, nach dem Festmahl verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus und seine Jünger begleiteten ihn. Also diese völlig überfüllte Stadt, wo es zu keinem Moment in 24 Stunden auch nur Ruhe geben konnte, mit diesen 1000 Eindrücken, Jesus verlässt sie, Jesus geht raus aus diesem Trubel. Ungefähr eine halbe Stunde Fußmarsch, das war damals so das Fitnessprogramm für den Körper. Das fand permanent statt, man lief permanent. Und sie laufen hinab ins Tal und über den Bach Kidron hinweg. Und dort ist ein Olivenhain, der trägt den Namen Gethsemane, wie ein Garten. Jesus zieht sich zurück. Er zieht sich zurück. Und wir lesen in dem Text wieder. Daran sehen wir, das war eine Gewohnheit, das taten sie immer mal wieder, dort hinzugehen. Sie hatten sich schon oft hierhin zurückgezogen. Hier gab es eine Höhle. Da stand diese Ölpresse und da konnte man, wenn es ganz heiß war, Schutz finden, Schatten finden. Da konnte man in der Kälte noch ein bisschen von der Wärme des Steines profitieren. Wieder, hier waren sie schon oft gewesen. Stille. Und dann lässt Jesus 8 von seinen 11 Jüngern zurück. Und er nimmt nur noch Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und geht noch mal ein Stück weiter hinein in diesen Garten. Vers 41, da lesen wir: Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder. Wörtlich steht hier, er riss sich los. Er riss sich los. Noch von diesen dreien, die er mitgenommen hat, riss er sich los. Es fällt so schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Moment. Aber im Krisenmodus, da stürmt so vieles auf uns ein, sodass wir selbst irgendwann ganz hin und her gerissen sind. Brauche ich jetzt noch mehr Informationen oder muss ich abschalten? Will ich mehr Ablenkung oder will ich abschalten? Will ich jetzt Gemeinschaft oder brauche ich Einsamkeit und Stille? Jesus reißt sich los. Aber auch das wird deutlich hier in unserem Text: Stille allein oder Stille an sich ist noch kein Heilmittel. Vers 45, als er dann zu seinen Jüngern zurückkehrte, da schliefen sie, erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Die Jünger Jesu sitzen in der Stille. Aber sie bleiben in sich gefangen. Und Trauer und Sorgen, wörtlich könnte man übersetzen, ein Grauen der Seele übermannt sie, saugt sie aus, zieht alle Kraft aus ihnen ab. Und schließlich schlafen sie ein. Und als es darauf ankommt, da haben sie den Nebel der Angst nicht durchdrungen und reagieren völlig panisch. Wer hat die Krone auf? Wer hat die Krone auf? Der dritte Gedanke: erfüllte Stille. Stille mit Gott. Jesus ist ganz Mensch. Das wird so deutlich hier, wenn wir ihn in Gethsemane erleben. Er ist ganz Mensch. Er hat Angst. Er fühlt sich völlig überfordert. Und er muss sich losreißen, weil er am liebsten bei seinen Freunden bleiben würde. Er sagt: Wacht mit mir, betet mit mir. Aber dann weiß er, ich brauche jetzt die Stille. Und zwar nicht Stille an sich, so ein wenig Stille werden, um meine innere Mitte wieder zu finden. Darum geht es ihm nicht. Sondern er braucht Stille für das Gebet. Stille, um den Nebel der Angst zu durchdringen, zu durchbeten. Stille, um sich bei seinem himmlischen Vater wieder festzumachen. Und er kämpft sich dadurch. Das ist nicht Zuckerschlecken. Wir lesen davon in Vers 41 und folgende: Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniet Jesus nieder und betet: Vater, wenn es möglich ist, bewahr mich vor diesem Leiden. Und Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Er stellt sich seinen Ängsten. Er fasst diese Ängste ins Auge. Und dann betet er schließlich diesen berühmten Satz, der dich und mich rettet. Vers 42. Wenn es möglich ist, bewahr mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist der Moment, wo Jesus sich für dich entscheidet. Am Kreuz vollzieht er das noch. Am Kreuz, da gewinnt er dein Leben, ja. Aber der Moment, wo er sich entscheidet, da durchzugehen, das anzugehen, das durchzustehen, das ist dieser Moment. Das ist der Moment, wo er sich für dich und für mich entscheidet. Und die Tragweite dieses Augenblicks durchdringt alle Zeit bis heute. Wer hat die Krone auf? Jesus entreißt der Krise die Krone, aber nicht, um sie sich selbst aufzusetzen, sondern er gibt sie weiter. Jesus gibt die Krone weiter an seinen himmlischen Vater. Er übergibt diese Krone Gott, weil er weiß und darauf vertraut, Gott ist gut. Und Gottes Willen ist gut. Und deshalb können wir ihm vertrauen. Und Gott wird es gut machen, auch durch Leid, durch Schmerz, vielleicht sogar durch den Tod hindurch. Stille mit Gott. Wer hat die Krone auf? Und ein letzter Gedanke, Leben gewinnen, erfülltes, weites Leben gewinnen. Jesus entreißt in der Stille, im Gebet, der Krise, der Angst, die Krone und übergibt sie dem lebendigen Gott, der Anfang und Ende ist und der Anfang und Ende kennt, der den Durchblick hat, der lebendige Gott. Vers 43, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Die äußeren Umstände haben sich überhaupt nicht verändert. Leid und Tod sind direkt vor Jesu Augen. Aber sie verstellen nicht mehr seine Sicht, sondern er hat jetzt eine neue, eine weitere Perspektive, eine weite Perspektive gewonnen. Er hat seinen Auftrag wieder klar. Er wird das Leben für uns gewinnen. Er wird diesen Zugang zum himmlischen Vater, den er hier wieder gefunden hat, den er hat aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater, aus der er kommt, er wird uns diesen Zugang wieder eröffnen. Und sein Leben kommt dabei zur Erfüllung, auch im Leid, auch im Tod. Aber die entscheidende Frage ist ja nicht, wie lang ein Leben ist. Die entscheidende Frage ist doch, ob ein Leben ein erfülltes Leben war. Und dazu müssen wir die Antwort auf die Frage finden, wenn ich erfülltes Leben haben will, dann ist doch die Frage, was soll durch mein Leben zur Erfüllung kommen? Jesu Leben kommt zur Erfüllung. Und diese Klarheit durchdringt ihn jetzt wieder. Und die vermittelt er auch, wenn wir das lesen in Vers 46. Jesus rüttelt sie wach und er sagt, wie könnt ihr denn jetzt nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widersteht. Jesus hat wieder Klarheit gewonnen, was dran ist, wofür er unterwegs ist. Er weiß, wer die Krone aufhat. Okay, Jesus, sagst du. Hast du es nicht ein bisschen kleiner vielleicht? Ein bisschen näher an unserer Lebenswirklichkeit? Wir brauchen die Welt nicht retten. Wir brauchen die Seelen dieser Welt nicht retten. Das hat Jesus schon getan. Die wenigsten von uns werden ihr Leben lassen für einen anderen Menschen. Nehmen wir es eine Nummer näher. Kehren wir zurück an den Anfang unseres Lesungstextes. Petrus, Vers 31 und 32. Zu Petrus gewandt sagte Jesus: Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Umkehr ist das Wort, das hier steht. Und wenn man es alt übersetzen würde mit einem alten Wort, dann steht da Buße. Ich weiß nicht genau, was du dabei im Kopf hast, wenn du dieses Wort hörst. Umkehr, Buße. Stellen wir uns vor, meine Familie macht in Holland Urlaub. Und sie ist schon vorgefahren, weil ich beruflich noch was zu erledigen hatte. Und jetzt fahre ich zur Autobahn, Auffahrt 57. Und weil ich das so gewohnt bin, fahre ich aber nicht Richtung Nimwegen auf, sondern ja, wir sind ja alle Gewohnheitstiere. Und ich fahre Richtung Köln auf. Und irgendwann wird mir klar, so ein Quatsch, was machst du denn da? Du willst doch nach Nimwegen. Was muss ich tun? Ja, ich muss spätestens dann in Sonsbeck, nee, frühestens, vorher kommt ja gar nichts. Ich muss in Sonsbeck runter von der Autobahn und umkehren. Aber das Umkehren ist ja nicht das Ziel, oder? Manchmal habe ich den Eindruck, wir glauben, umkehren, sich abwenden von einem falschen Weg, sich abwenden von der Angst, sich abwenden von der Krise, das wäre schon das Ziel. Aber das wäre so ein wenig wie eine stille Übung ohne Gott. Nicht, dass ich abfahre und auf der anderen Seite auffahre auf die Autobahn, ist das Ziel, sondern dass ich bei meiner Familie ankomme, das ist das Ziel. Dass wir bei Gott ankommen. Interessant ist, dass in diesem Wort Umkehr hier, in diesem griechischen Wort, der Glaube schon mit drin steckt. Dieses Wort wird nur benutzt, wenn es darum geht, da geht es nicht dass man sich umdreht, sondern es geht bei diesem Wort immer darum, dass man ankommt, bei Gott ankommt. Dass man wieder an Gott andocken kann. Glauben. Und das Wort Glauben heißt Anvertrauen. Dass ich mich diesem Gott anvertraue, dass ich ihm meine Krone übergebe. Und dass ich dann von ihm, vielleicht mitten in der Krise, beschenkt werde mit Trost, mit Durchblick, mit Kraft und mit Mut. Durch seine Gegenwart. Wie kann das geschehen? Google einfach mal. Verheißungen der Bibel. Google mal. Vielleicht heute Nachmittag. Verheißungen der Bibel. Auf Platz 1 oder Platz 2 kommen 25 Verheißungen. Wenn du da draufklickst, dann kommen 25 Bibeltexte mit Verheißungen, die Gott dir gibt. Schreib sie dir ab. Häng sie dir an eine Ecke in deiner Wohnung, wo du sie gut sehen kannst. Und dann lies sie laut, immer wieder. Und fang an zu beten. Vielleicht kannst du dich dort hinsetzen zu diesen Versen, zu diesen Bibelversen. Und dann bringst du Gott all das, was dir Angst macht, das, wo du dir Sorgen machst, worüber du dich freust, wo du gescheitert bist, wo du versagt hast. Du fängst an, für Menschen zu beten und du fängst an zu fragen, Gott, was ist jetzt dran? Was ist dein Wille? Wie kommt mein Leben zur Erfüllung. Denn das ist das Interessante. Da, wo wir Gott die Krone überlassen, da werden wir selbst die Beschenkten sein. Warum sollten wir das tun? Lesen wir Vers 32 nochmal. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Stärke deine Brüder. Stärke deine Kinder. Stärke deine Enkel. Stärke deine Eltern. Stärke deine Freunde. Stärke deine Nachbarn. Stärke deine Schulkollegen, deine Arbeitskollegen. Das ist doch die Frage, wenn Menschen deines und meines Umfeldes in 5 Jahren mal zurückschauen auf dieses Jahr, auf die Corona-Krise, was steht ihnen dann vor Augen? Stärke deine Brüder, wenn du dann zu mir zurückkehrst und mir deine Krone übergibst und ich dir beistehe, ich dich ausrüste, dann stärke die Menschen deines Umfelds. Leben gewinnen. Wer hat die Krone auf? Amen.